Ja, nach ein paar speziellen Gottesdiensten, die zurückliegen, kehren wir vor der Ferien einmal zurück zu den ersten Kapiteln der Bibel, wo wir ganz entscheidend erfahren darüber, wer Gott ist und wer wir Menschen sind. Wenn wir uns von Gott berühren lassen und andere mit dem Evangelium berühren, dann müssen wir ja wissen, was die Beziehung zu Gott fördert und was sie verhindert und zerstört. Bis jetzt haben wir die ersten zwei Kapitel miteinander angeschaut und haben eigentlich nur staunen können über die Grösse und die Güte von Gott, über seine Freundlichkeit, über seine Allmacht, mit der er die Welt geschaffen hat, wie ein Vater er sich liebevoll um seine Geschöpfe gekümmert hat, für sie gesorgt hat, dass es ihnen gut geht. Er hat Ehe erfunden und Frau geschaffen und sie am Mann zur Seite gestellt, damit sie in guter Abhängigkeit von Gott und unter seinen guten Ordnungen können leben und die Schöpfung weiterführen und mitgestalten. So sind die beiden ersten Kapitel der Bibel geprägt gewesen, von einer wohltuenden Harmonie und Geborgenheit. Der Mensch in enger Gemeinschaft mit Gott und unter seinen Ordnungen, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Aber diese göttliche Harmonie wird jetzt im dritten Kapitel zerstört. Es kommt zum Bruch zwischen Gott und Mensch, zum Fall, zum Sündenfall. Und wir wollen die ersten Vers vom dritten Kapitel hineinschauen und ich lese uns die aus 1. Mose 3, Vers 1 bis 13. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens dürfen wir nicht essen. Gott hat gesagt, ess nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus, seine Früchte wirkten verlockend und klug würden sie dadurch werden. Sie pflückte eine Frucht, biss hinein und reichte sie ihrem Mann und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin, darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam, aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir eine Frucht, deswegen habe ich gegessen. Warum hast du das getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt, verteidigte sie sich. Zwei Sachen könnten dies vielleicht jetzt hindern, auf das zu hören, was Gott uns in diesem Bericht sagen möchte. Einer ist vielleicht ein intellektueller Einwand, der sagt, eine Schlange kann doch nicht reden und darum gehört die Geschichte sicher im Bereich der Mythen und der Märchen. Und zweitens sind vielleicht die manchmal ein bisschen billigen Bilder vom Äpfel und den Feigenblättern. Wenn es uns aber gelingt, solche Hindernisse jetzt auf die Seite zu legen, dann können wir in diesem Abschnitt Einsicht bekommen über die tiefsten Zusammenhänge von unserem Menschsein und unserer Beziehung zu Gott. Und wir bekommen die Antwort über auf die Frage, wie und warum dass das Böse in die Welt hineingekommen ist. Wer ist denn überhaupt der Böse? In diesem Abschnitt erfahren wir nichts über seine Herkunft, über die Herkunft von dem, der sich da in der Schlange versteckt. Aber andere Stellen in der Bibel, ich habe einige auf dem Gottesdienstflyer aufgeschrieben, und vor allem auch an dem, was Jesus über den Teufel sagt, können wir ahnen, dass es sich um einen Engel handelt, der sich von Gott distanziert hat, der sich von Gott, gegen Gott aufgelehnt hat und darum aus dem Reich von Gott vertrieben worden ist. Auch wenn in diesem Bereich für uns vieles noch geheimnisvoll und verborgen bleibt, wird ja kaum jemand bestreiten, dass es Böse in dieser Welt gibt und dass es, wie es scheint, eine immer grössere Macht ausübt. Beweis davon können wir jeden Tag in den Medien verfolgen. Und schon da, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, ist er da, der Böse, der Gegenspieler von Gott. Aber er sagt nicht, wer er ist. Er versteckt sich und begegnet den Menschen in der Gestalt von dem Tier. Das heisst, er hat noch die Frechheit, ein Geschöpf, das Gott geschaffen hat, zu seinem Werkzeug zu machen und für seine Zwecke zu missbrauchen. Aber bei aller Hinterlist, wie er dorthin kommt, ist doch seine Absicht von Anfang an klar. Er will das Vertrauen, wo der Mensch in seinen Schöpfer hat, untergraben. Er will sie von Gott wegbringen und die göttliche Harmonie und Ordnung zerstören. Und weil seine Absicht bis heute die gleiche ist, können wir aus diesen Vers lernen, wie er vorgeht und wie Versuchung funktioniert. Und wenn wir das wissen, können wir uns auch besser schützen oder Widerstand leisten. Der Teufel fährt mit einer frommen Frage an. Er platzt nicht gerade mit der Wahrheit ins Haus. Er geht sich fromm, er redet über Gott. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht essen dürft von allen Bäumen im Garten? Eine unheimlich hinterlistige Frage. Meint ihr denn wirklich, dass Gott euch das alles verbietet? Das kann doch nicht sein. Und durch eine geschickte Umstellung von dem Gebot wird das Gebot, das Gott gegeben hat, eigentlich verdreht und Zweifel geweckt und mindestens die Möglichkeit von einem Missverständnis in Erwägung gezogen. Denn Gott hat ja gar nicht gesagt, dass sie von allen Bäumen nicht essen dürfen, sondern sie dürfen von allen essen und nur von einem nicht. Die Eva merkt zwar die Verdrehung und stellt sich dann auf die Seite von Gott und korrigiert die Aussage der Schlange. Und doch scheint es so, als hätte der Teufel, indem er sie in ein Gespräch verwickelt hat, doch schon eine Seite zum Klingen gebracht, die bis heute weiter klingt. Denn auch heute ist die fromme Frage immer noch aktuell. Ja, stimmt es denn wirklich, dass Gott die Welt geschaffen hat? Könnte das nicht auch ganz anders sein, durch Zufall entstanden sein? Stimmt das denn wirklich, dass man ohne Glauben an Jesus verloren geht? Kann man das alles heute noch so wörtlich nehmen? Hat sich nicht in all den Jahrhunderten vieles verändert und muss heute anders verstanden und interpretiert werden? Ja, die fromme Frage, die klingt bis heute immer noch nah. Und anstatt mit Gott, redet man über Gott. Mit dieser frommen Frage hat der Teufel sein erstes Ziel erreicht. Er hat nämlich Eva als Gesprächspartnerin gewonnen. Und darum geht er jetzt einen Schritt weiter und stellt Gott eigentlich als Lügner her. Ihr werdet doch wegen dem nicht sterben. Gott will euch nur ein bisschen zurückbinden, er ist vielleicht ein bisschen eifersüchtig. Er weiß, dass wenn ihr von diesem Baum esst, eure Augen aufgehen und ihr sein werdet wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Was vorher nur in Erwägung gezogen worden ist, wird jetzt als Tatsache angestellt. Und durch das wird das Verlangen nach mehr geweckt. Eure Augen werden aufgehen. Ihr werdet Sachen sehen, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Ihr werdet ganz neue Erkenntnisse bekommen. Ihr werdet sein wie Gott, alles wissen, alles können, alle Macht haben. Auch diese Stimmen kommen uns doch bekannt vor. Mach mehr aus deinem Leben. Mit mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Macht. Und dann wird es vielleicht irgendein Trainingsprogramm angeboten, wo mehr Wissen, mehr Erkenntnis, mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Gesundheit, mehr Lebensfreude und so weiter verspricht. Und die Lust auf mehr ist geweckt und stellt auch heute immer noch eine grosse Versuchung dar, unser Vertrauen von Gott weg auf andere Sachen zu richten. Das heisst sicher nicht, dass ein Christ nicht auch Erfolg haben darf. Wenn aber der Erfolg auf Kosten vom Glauben geht und auf Kosten vom Gehorsam Gottes Gebot gegenüber, dann ist es nicht richtig, dann bezeichnet die Bibel als Sünde. Und genau das ist dort im Paradies passiert. Der Mensch fällt eine folgenschwere Entscheidung. Die Frau ist von dieser Lust, von dieser Frucht so fasziniert und blendet, dass das Gebot von Gott immer mehr in den Hintergrund verdrängt wird. Ihre Augen sind blendet vom Anblick von dem, was verboten ist. Es wird als schön, verlockend und begehrenswert dargestellt und erscheint so auch für sie, weil das Bewusstsein erweitert, weil es Erfolg verspricht und der Widerstand wird immer mehr gebrochen. Sie greift zu und isst und geht auch ihrem Mann davon. Ein weiteres Merkmal der Sünde, sie bleibt nicht allein, sie sucht immer Verbündete. Denn wenn sie mehr machen, dann bin ich ja nicht mehr allein, der es macht. Dann kann man sich dahinter verbergen und sich beruhigen, andere machen es ja auch. So haben beide das Gebot von Gott übertreten, das eigentlich zu ihrem Schutz hätte sollen dienen. Sie haben den falschen Versprechungen vom Teufel mehr geglaubt, als dem, was Gott gesagt hat. Beide haben sich gegen Gott entschieden, beide sind schuldig geworden. Was waren nun die Folgen von dieser verhängnisvollen Entscheidung? Da gingen den beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Was ist passiert? Das erste Versprechen vom Teufel hat sich erfüllt. Ihre Augen sind aufgegangen und sie haben Sachen gesehen, die sie vorher noch nicht gesehen haben. Sie haben neue Erkenntnisse gewonnen, aber sie sind nicht wegen dem geworden wie Gott. Das heisst, das zweite Versprechen vom Teufel hat sich nicht erfüllt. Die neue Erkenntnis hat sie nicht weitergebracht. Sie hat ihnen nicht mehr Erfolg gebracht. Sie haben nur gesehen, dass sie nackt gewesen sind. Was heisst das? Sie sind ja auch vorher schon nackt gewesen. Am Ende vom zweiten Kapitel lesen wir noch, beide waren nackt und schämten sich nicht. Und jetzt haben sie sich geschämt. Warum? Eben weil sie jetzt Grenzen von gut zu böse überschritten haben. Beim Anblick von ihrer Nacktheit haben sie jetzt nicht mehr nur Gutes können denken, sondern auch Schlechtes. Vorher haben sie sich nicht geschämt, aber jetzt schämen sie sich vor Gott und voreinander und haben darum ihre Nacktheit versteckt. Was Gott am Anfang als sehr gut geschaffen hat, kann jetzt vom Mensch auch anders betrachtet und gebraucht werden. Und seit 7 Tagen ist unter anderem auch die Sexualität, die eigentlich ein gutes Geschenk von Gott soll sein für uns Menschen, zu einem Bereich geworden, wo Menschen immer wieder scheitern, durch das grenzenlose Ausleben dieser göttlichen Gabe und viel Leid und Schmerz in ihr Leben und ins Leben von anderen Menschen hineinbringen, weil sie an dieser Stelle Gottes Gebot übertreten. Ja, der Teufel hat auch da gelogen. Der Gehorsam oder der Ungehorsam Gottes Gebot gegenüber hat nicht nur zum Wissen geführt über Gut und Böse, sondern auch zu der Fähigkeit, das Böse zu tun. Und da ist ein Bruch passiert, an dem wir heute doch alle noch leiden. Oder leiden wir nicht manchmal auch darunter, dass wir nicht nur gut sein können, sondern auch schlecht und böse? Dass wir nicht nur lieb haben, sondern auch hassen. Nicht nur freundlich und gütig sein, sondern auch lieblos und stolz und unbarmherzig. Seit die beiden nach selberer Frucht gegriffen haben, können wir auch anders als gut sein. Und an dieser Stelle sollten wir uns jetzt vielleicht einmal fragen, welches denn unsere Frucht ist, die uns vielleicht immer wieder in Versuchung führt. Wo ist bei uns der Punkt, wo Gott sagt, halt, nicht weiter? Da ist eine Grenze von gut zu bös. Wenn du da weiter schaust, weiter denkst, weitermachst, dann kommt es nicht gut, dann übertrittst du das Gebot, das ich euch gegeben habe. Kehr um, halte dich wieder an meine guten Ordnungen, die dir und die anderen gut tun. Aber der Ungehorsam der ersten Menschen hatte noch weitere Folgen gehabt. Im Vers 8 lesen wir, dass sie sich vor Gott versteckt haben, ein weiteres Merkmal der Sünde. Sie trennt von Gott. Der Mensch, der Gottes Gebot missachtet, geht auf Distanz zu Gott, weil sich das Gewissen meldet. Darum wird es ja manchmal oft so still, wenn in einem Diskussionsgespräch auf Gott und den Glauben kommt. Man haltet sich das Thema lieber vom Leib, geht darum nicht mehr in die Kirche oder in den Gottesdienst, man liest nicht mehr in der Bibel, weil man sonst ja ständig an seinen Ungehorsam erinnert würde. Ja, Sünde trennt uns von Gott. Aber Gott lässt es nicht damit bewenden. Und das ist ein Lichtstrahl in das düstere Kapitel hinein. Er überlässt den Mensch nicht seiner Sünde und sich selber, sondern geht ihm nach, weil er die Beziehung aufrechterhalten will. Und darum ruft er Adam, wo bist du? Nicht, weil er nicht gewusst hätte, wo er ist, sondern weil er ihn auf seine Verantwortung wollte ansprechen. Weil er wollte darüber reden. Mit dem Gebot, das er den Menschen gegeben hat, hat er sie ja ihm gegenüber verantwortlich gemacht. Und das ist auch heute noch so. Auch uns hat Gott in seinem Wort Gebot gegeben. Und darum sind auch wir Gott gegenüber verantwortlich. Aber oft reagieren wir genau gleich, wie die beiden da ganz am Anfang reagiert haben. Anstatt zu ihrer Schuld zu stehen und Gott um Vergebung zu bitten, entschuldigen sie sich, indem sie die Schuld immer auf den anderen schieben. Der Adam sagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist schuld, sie hat angefangen. Und die Frau sagt, ja, die Schlange, die du geschaffen hast, ist schuld, hat mich verführt. Ein weiteres Merkmal der Sünde. Sie trennt nicht nur von Gott, sie trennt oft auch voneinander. Weil jeder die Schuld von sich weg auf den anderen schiebt. Und schliesslich liegt in dieser Entschuldigung eigentlich eine Nachlage an Gott. Die Frau, die du geschaffen hast, Gott, die hat angefangen. Die ist schuld. Oder das Tier, das du, Gott, geschaffen hast, hat mich verführt. So wird die Schuld immer weiter geschoben, bis am Schluss Gott selber noch der Anklagte ist und der Schuldige. Und wir alle können in den Chor einstimmen und vorwurfsvoll fragen, ja, warum lässt denn Gott das zu? merken wir, wie raffiniert der Teufel und das Böse operiert. Am Anfang steht der gütige Gott als Schöpfer und Versorger der Menschheit, als liebender Vater kümmert er sich um seine Geschöpfe, gibt ihnen einen geschützten Lebensraum, Nahrung und eine schützende Ordnung. Er will ihnen nichts vorenthalten, sondern will sie vor dem Bösen bewahren und ihnen die Freiheit geben, ihm zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. Aber genau diese Freiheit nützt sein Gegenspieler aus. Zuerst mit Halbwahrheiten und dann mit satten Lügen untergrabt das Vertrauen der Menschen in ihren Schöpfer. Mit falschen Versprechungen versucht er sie zum Ungehorsam mit den Lockvögeln von mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Macht, zieht er sie auf seine Seite und blendet von diesen Angeboten, kündet sie Gott ihr Vertrauen und rennt von Gott weg ins Verderben. Die gute Gemeinschaft mit Gott und miteinander ist mit einem Schlag zerstört. Zerstört die Beziehungen mit Gott und zerstört die Beziehungen untereinander, das ist oft das Resultat vom Ungehorsam Gottes Gebot gegenüber. Und von dem ist die Welt und oft vielleicht auch unser Leben doch bis heute immer wieder gekennzeichnet. Und warum? Weil der Mensch angefangen hat, über Gott zu diskutieren, anstatt seinen Gebot gehorsam zu sein, seine Gebot zu befolgen. Weil wir bis heute mit der Möglichkeit rechnen, es könnte doch auch anders sein, als es in der Bibel gezeigt wird. Und da, wo man anfängt, an Gottes Wort umzubasteln, wo man anfängt, die fromme Frage zu stellen, ja, hat Gott wirklich das so gesagt oder so gemeint? Da, wo man auf die anderen Stimmen hört und Gottes Gebot übertritt, da kommt das Böse immer mehr Macht über und breitet sich aus. Zuerst in unseren Gedanken und dann in unseren Taten. So zeigt uns der Abschnitt schon im ersten Teil, wie wichtig dass es ist, die Weisungen von Gott ernst zu nehmen und sein Wort zu befolgen. Denn er will uns damit nichts vorenthalten. Er will uns nicht bevormunden, sondern uns schützen und vor dem Bösen bewahren. Vertrauen wir darum in unser Leben immer wieder an? Oder kehren wir um dort, wo wir ihn verlassen haben und gesündigt haben? Dann sind wir gut beraten und auf dem guten Weg, so wie es der Psalm 37, Vers 5 mal ausdrückt, was heisst, vertrau dem Herrn dein Leben an und hoffe auf ihn. Er macht es gut. Amen. Der Sündenfall hat zwar noch weitere Folgen gehabt, aber darüber dann am nächsten Sonntag mehr.